Deutschlandfunk Nova. Update.
3, 2, 1, fire.
So hört sich der Hyperloop an. Vielleicht das Transportmittel von morgen, vielleicht einfach eine hirnrissige Idee, die sich nie durchsetzen wird. Aber es wird viel dran geforscht. Es fließen hunderte Millionen Dollar in das Projekt. Und deutsche Studenten haben es jetzt geschafft, die schnellste Transportkapsel dafür zu entwickeln. Das ist das erste Thema im Update. Ich bin Ann-Kathrin Horn.
Update.
Der Hyperloop, das ist eine Röhre, in der keine Luft ist und durch die dann Kapseln ohne Luftwiderstand so schnell durchrasen können oder sogar noch schneller als ein Flugzeug. Studenten von der TU München haben am Wochenende ihre Kapsel in den USA getestet und sie haben gewonnen. 324 Stundenkilometer haben sie geschafft auf einer kurzen Teststrecke. Gabriele Semino von der TU München hat dem Deutschlandfunk erklärt, wie sie das geschafft haben.
Das ist ein kleiner Motor, der besonders leicht ist, aber mit relativ großen Leistungen, somit dass wir ein Kleingewicht haben und einen Antrieb, können wir besonders schnell werden.
Und einen Elektromotor hat das Münchner Modell. Bei dem Hyperloop-Wettbewerb hat auch ein Team von den Unis Oldenburg und Emden-Leer mitgemacht. Das war zwar auch gut, hat es aber nicht in die Endrunde geschafft, sagt Christina Ziroglu.
Naja, wir haben uns eigentlich gefreut, dass wir überhaupt so weit gekommen sind und dass so gut wie jeder Test reibungslos funktioniert hat.
Die Wettbewerbe für die Studenten werden vom Raumfahrtunternehmen SpaceX organisiert. Kopf des Ganzen ist der Unternehmer Elon Musk. Der gibt sich gern als Visionär und unterstützt die Hyperloop-Idee vor allem, um damit große Städte zu verbinden. Von San Francisco nach L.A. bräuchte man dann nur noch eine halbe Stunde, statt wie jetzt etwa 6 Stunden. Musk kennt die richtigen Leute und hat dafür gesorgt, dass schon 100 Millionen Dollar in den Hyperloop investiert wurden. Und er ist es auch, der die Studentenwettbewerbe organisiert. Er ist fest davon überzeugt, dass sich seine schnellen Röhrenkapseln durchsetzen werden.
Es würde sich fast wie in einem Flugzeug anfühlen. Es gäbe eine Beschleunigungsphase, aber sobald die Reisegeschwindigkeit erreicht wäre, würde man die Geschwindigkeit gar nicht mehr spüren. Die Beschleunigungskräfte in Kurven wären auch vergleichbar mit einem Flugzeug und viel kleiner als in einer Achterbahn. Es wird sanft und leise sein.
Die Frage ist allerdings, ob der Hyperloop tatsächlich irgendwann irgendwo gebaut wird. Denn egal, ob er unterirdisch oder oberirdisch sein wird, solche Strecken werden sehr teuer sein. Die Frage ist dann auch, wer sich eine Fahrt leisten könnte. Thomas Sauter-Servas von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften meint, eigentlich ist es Quatsch, so viel Geld in neue Fortbewegungstechnologie zu stecken.
Ich glaube, dass wir aktuell uns eher darauf fokussieren sollten, die bestehende Infrastruktur effizienter zu nutzen, als nochmal neuere, zusätzliche kostenproduzierende Infrastruktur in die Landschaft zu setzen.
Andere sagen, es muss Vordenker und Investoren mit großen Ideen geben, damit die Dinge besser werden.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Das Hyperloop-System beschäftigt auch das Netz. Erik Finnmann twittert, es ist beeindruckend zuzusehen, wie ein völlig neues Transportsystem vor unseren Augen entsteht. Klingt nach dem Wendepunkt zu einer Transportrevolution. User Olivia59 sieht es bei tagesschau.de kritisch. Alter Hut, mit Elon Musk Marketinggeklingel, neu verkauft. User Meinungsquirl kommentiert. Magnet- oder schienengebundene Fahrt mit 1000 Kilometern pro Stunde klingt für mich wie ein äußerst energieeffizienter Ersatz zum Flugzeug auf Kurz- bis Mittelstrecke. Rainer Antkowiak meint, die Bahn ist, was Praxistauglichkeit und Energieeffizienz angeht, noch lange das Massenverkehrsmittel der Wahl. Der Personentransport in einer evakuierten Pipeline wird als kostspielige Erlebnisparkattraktion enden. User Tisiphone kommentiert auf tagesschau.de, für den Transport von Menschen lohnt sich sowas nicht. Aber für den Transport von Waren, das würde den Menschen nutzen. Man stelle sich die ganzen Lkw vor, die von unseren Straßen verschwenden. Und User PH schreibt bei heise.de, ein Großteil der wichtigen Erfindungen wurde gemacht, weil verrückten Ideen gefolgt wurde. Entweder weil die Ideen dann tatsächlich umgesetzt wurden oder man im Laufe der Arbeit auf die wirklich guten und praktikablen Ideen kam.
Was sonst noch wichtig war?
Der Wirbelsturm Harvey zieht gerade über Teile der USA. Besonders betroffen ist die viertgrößte Stadt der USA, Houston in Texas. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Viele warten noch darauf, aus ihren überfluteten Häusern rausgeholt zu werden. Dieser Mann hatte Glück.
Ich habe versucht, die Notrufnummern anzurufen und bin nicht durchgekommen. Und da habe ich mich bei einem Radiosender gemeldet, der Wetter- und Fischereinachrichten hat. Die haben einen Aufruf gesendet und eine Stunde später hatten wir hier mehr als ein Dutzend Boote, Männer von überall. Wir hatten sogar zwei Jetskis und ein Propellerboot.
Das Problem ist nicht so sehr der Wirbelsturm, das Problem ist der viele Regen, der über Houston runterkommt. Es ist schon alles überflutet und eine Meteorologin vom Sender NBC sagt, dass der Regen erst Ende der Woche aufhören wird.
Leider kommt noch mehr Regen und wir erwarten noch mehr zerstörerische Überschwemmungen. Am Donnerstag oder Freitag zieht der Sturm nach Nordosten ab.
Nicht nur Texas ist betroffen, sondern auch Louisiana. Gerade zieht der Sturm dorthin und auch dort wird mit Überschwemmungen gerechnet. Die SPD ist im Wahlkampf und heute hat die Partei vorgestellt, wie sie das Bildungssystem in Deutschland verändern will. SPD-Chef Martin Schulz will, dass nicht wie jetzt nur die Bundesländer für Bildung zuständig sind, sondern dass der Bund mehr Geld dazu gibt und dann auch mehr mitbestimmen kann. Bildung würde also einheitlicher werden.
Wenn wir die soziale Sicherheit unseres Landes erhalten wollen, dann ist Investition in Bildung, dann ist diese nationale Bildungsallianz ein großer Schritt in die Sicherung der Lebenschancen der nächsten Generation. Das genau ist der Sinn dieser Gemeinschaftsaufgabe, in der wir einen neuen Bildungsföderalismus definieren.
Die SPD will 12 Milliarden Euro zusätzlich in Kitas, Schulen, Hochschulen und berufliche Bildung investieren. Zum Beispiel zur Sanierung von Gebäuden und um Schulen technisch auf den neuesten Stand zu bringen. Die Bundesländer, die von der CDU oder CSU regiert werden, wollen eigentlich nicht, dass der Bund sich bei der Bildung einmischt. Die SPD glaubt, dass sich die Länder überzeugen lassen, wenn sie mehr Geld bekommen. Manuela Schwesig von der SPD war Familienministerin und ist jetzt Landeschefin von Mecklenburg-Vorpommern. Sie sagt, dass sie es sich gut vorstellen kann, wenn Bund und Länder bei der Bildung enger zusammenarbeiten.
Weil es den Eltern ziemlich Schnuppe ist, wer für Bildung in diesem Land zuständig ist. Sie wollen einfach, dass es funktioniert.
Die CDU reagiert etwas hämisch. CDU-Generalsekretär Peter Tauber sagt, überall da, wo die SPD regiert und für Bildung zuständig ist, läuft es mit der Bildung schlecht.
Wenn Sozialdemokraten versprechen, sich um Bildung zu kümmern, dann ist das für Eltern, für Lehrer und für Schülerinnen und Schüler kein Versprechen, sondern eine Drohung.
Man hört, der Wahlkampf ist in vollem Gange. In Paris beraten Regierungen aus Europa und Afrika über Migration und Flüchtlinge. Die EU will, dass weniger afrikanische Flüchtlinge nach Europa kommen. Dafür soll es Abkommen mit den afrikanischen Ländern geben. Deutschland und Ägypten haben heute schon etwas zu Flüchtlingen vereinbart. Monatelang war verhandelt worden. Beschlossen wurde, dass Deutschland und Ägypten enger wirtschaftlich zusammenarbeiten. Außerdem sollen Ägypter Stipendien bekommen, um in Deutschland zu studieren. Im Gegenzug hat Ägypten zugesagt, dass Ägypter, die nicht in Deutschland bleiben dürfen, leichter abgeschoben werden können. Es ist eine der größten Mordserien in Deutschland. Ein ehemaliger Pfleger in Niedersachsen hatte schwerkranken Patienten im Krankenhaus Medikamente gespritzt, die ihnen schadeten. Er wollte sie wiederbeleben, um danach vor Kollegen als Retter dazustehen. Das Brisante ist, er wurde von einer Klinik zur nächsten versetzt und niemand hatte vor ihm gewarnt. Bisher hieß es von den Ermittlern, dass der Pfleger mindestens 36 Menschen getötet hat. Jetzt gibt es eine neue Zahl. Er soll mindestens 90 Menschen getötet haben. Es könnten noch viele mehr sein, allerdings lässt sich das nicht mehr feststellen, wenn die Opfer bei der Bestattung verbrannt wurden. Der Oldenburger Polizeipräsident Johann Kühme sagt, die hohe Zahl der Toten sei tragisch.
Die Morde hätten verhindert werden können, wenn die damals, und ich betone, die damals verantwortlichen Personen nicht gezögert hätten, staatliche Stellen, zum Beispiel die Polizei, zum Beispiel die Staatsanwaltschaft, einzuschalten.
Die Mitarbeiter der Kliniken, die den Pfleger nicht angezeigt haben, müssen sich auch selbst vor Gericht verantworten. Sie sagen, sie hätten Angst gehabt, dass ihr Krankenhaus schlecht dasteht, wenn der Fall bekannt wird. Patientenschützer fordern, dass es für Krankenhäuser anonyme Meldesysteme gibt, falls jemand den Verdacht hat, dass etwas nicht stimmt.
Und sonst in der Welt?
In Südasien droht eine neue Flüchtlingskrise. In Myanmar gibt es seit letzter Woche wieder schwere Kämpfe zwischen bewaffneten Angehörigen der Rohingya-Minderheit und Sicherheitskräften. Tausende Menschen sind deshalb ins Niemandsland an der Grenze zu Bangladesch geflüchtet. Die Regierung da will die muslimischen Rohingya aber nicht einreisen lassen. Soldaten stoppten ein Boot mit etwa 140 Flüchtlingen und schickten es zurück. Seit Freitag sind bei den Kämpfen im Osten Myanmars mehr als 100 Menschen getötet worden. Auslöser war wohl, dass aufständische Polizeiposten und Kasernen angriffen. Die etwa 800.000 muslimischen Rohingya gelten im buddhistisch geprägten Myanmar offiziell als staatenlos. Kenia soll ab heute zur plastiktütenfreien Zone werden. Die Herstellung und Einfuhr ist ab sofort verboten. Wer dagegen verstößt, muss mit Geldstrafen von bis zu 32.000 Euro rechnen. Ausnahmen gelten aber zum Beispiel für Müllsäcke. Die Hersteller von Plastiktüten hatten gegen das neue Gesetz protestiert. Kenias Umweltminister hat aber schon versucht, sie zu beschwichtigen. Unternehmen, die bisher Plastiktüten hergestellt haben, sollen demnach bei der Umstellung auf die Produktion wiederverwendbarer Verpackungen unterstützt werden. Auch in anderen afrikanischen Ländern gibt es schon Plastiktütenverbote, zum Beispiel in Kamerun, Mali oder Malawi. Die Nationalhymne auf einer Beerdigung spielen, dafür könnte in China bald Gefängnis drohen. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, dass die Regierung dafür ein Gesetz plant. Demnach darf die Hymne in Zukunft nicht mehr bei unangebrachten Gelegenheiten gespielt werden, wozu offenbar auch Trauerfeiern zählen. Auch böswilliges Umformulieren der Strophen könnte bald bestraft werden. Das geplante Gesetz sei nötig, weil die chinesische Hymne manchmal in unverschämter Weise verwendet und nicht genügend respektiert werde.
Wissensnachrichten.
Vorhin ging es ja schon um den Wirbelsturm Harvey. Da ist ja Texas betroffen und vor allem die Stadt Houston. Noch kann man nicht sagen, wie schlimm Harvey sein wird, aber es werden schon Vergleiche gezogen zum Wirbelsturm Katrina vor 12 Jahren in New Orleans. Und zu dessen Folgen ist jetzt eine Studie erschienen. Wiebke Lehnhoff aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten, du hast dir die angeschaut. Um welche Folgen von Katrina geht es denn in dieser Studie?
Also da geht es nicht um Tote oder Zerstörungen durch den Wirbelsturm an sich, sondern in der Studie geht es um die finanziellen Folgen von Katrina damals für die Leute in New Orleans. Und New Orleans, das ist ja die Stadt, die besonders vom Wirbelsturm getroffen wurde. Da stand 2005 nämlich 85% der Stadt unter Wasser. Und diese neue US-Studie, die schaut jetzt, welche Folgen Katrina für die Stadtentwicklung in New Orleans bis heute hat.
Also zum Beispiel, wer dort geblieben ist und wer nicht.
Genau das. Also die Forscher, in diesem Fall Wirtschaftswissenschaftler, die haben festgestellt, dass von den Leuten, deren Häuser bei der Überflutung zerstört worden sind, sehr viele das Geld ihrer Versicherung nicht dafür benutzt haben, ihre Häuser wieder aufzubauen, sondern stattdessen haben die Leute in New Orleans häufig das Versicherungsgeld für die Katrina-Zerstörung genommen und damit dann ihre Schulden abbezahlt, also die Hypothek auf ihr Haus. Und dann sind sie einfach woanders hingezogen.
Aber Schulden abbezahlen ist ja erstmal eigentlich ganz gut.
Ja, an sich. Findet man sonst positiv, aber in diesem Fall, sagen die Forscher, hat das dazu geführt, dass der Wiederaufbau von New Orleans viel langsamer gelaufen ist, als er eigentlich hätte laufen können. Denn wenn zum Beispiel jemand erfahren hat, oh, meine netten Nachbarn, die kommen gar nicht wieder, sondern die ziehen weg, dann hat der oder die sich vielleicht dann deswegen auch gegen einen Wiederaufbau seines Hauses entschieden und ist auch woanders hingezogen. Aber die Forscher sagen auch, es kam immer darauf an, wer den Leuten eigentlich das Geld für die Haushypothek gegeben hatte.
Wieso? Was war da der Unterschied?
Also die Hypothekengeber, die dürfen mitbestimmen, wie dieses, ich sag mal, Überschwemmungsgeld der Versicherung verwendet wird. Und die Forscher sagen, dass die Hypothekengeber von außerhalb New Orleans damals lieber ihr Geld wiederhaben wollten, weil ihnen damals einfach das Risiko zu hoch war. Da war ja alles überschwemmt, man wusste gar nicht, wie es weitergeht in der Stadt. Und aber dagegen die Hypothekengeber direkt aus New Orleans, die wollten eher, dass die Leute in der Stadt bleiben, dass alles wieder aufgebaut wird und dass da insgesamt wieder finanzielle Stabilität einkehrt.
Also vielleicht ein ganz guter Hinweis für Versicherer und Behörden, gerade wenn es darum geht, wie es nach einem Wirbelsturm weitergeht.
Ja.
Jetzt kommen wir zu einem etwas schöneren Thema, zum Thema Schlafen.
Ja, also da gibt es eine Studie von Forschern der Uni Zürich, die sagen nämlich, wer wenig schläft, der geht mehr aufs Risiko.
Okay, kann ich mir so ein bisschen vorstellen, wie haben die Forscher das rausgefunden?
Also sie haben das Risikoverhalten von 14 Studenten getestet, also eigentlich auch eine relativ kleine Gruppe, da muss man sicher auch nochmal eine Folgestudie machen. Aber bei diesen Studenten hat sich gezeigt, wenn die eine Woche lang nur 5 Stunden pro Nacht geschlafen haben, dann waren sie eher bereit, Risiken einzugehen, als die, die etwa 8 Stunden lang geschlafen hatten in der Nacht. Beide Gruppen, also die Kurzschläfer und die Langschläfer sozusagen, die mussten sich nämlich im Versuch entscheiden, entweder einen kleinen Geldbetrag sicher haben oder eine größere Geldmenge mit einem bestimmten Risiko haben. Und je risikoreicher da die Entscheidung war, desto höher konnte auch die Geldsumme sein, die die Studenten bekommen haben. Und da hat sich dann rausgestellt, mal eine Nacht durchmachen, das hat keine Auswirkungen auf deine Risikobereitschaft. Aber wenn du längere Zeit zu wenig schläfst, dann gehst du auch mehr Risiken ein und möchtest lieber auf die volle Summe setzen, sozusagen.
Na gut, ich würde jetzt mal sagen, schlafen lohnt sich immer. Danke, Wiebke.
Ja. Wetter.
Es gibt oft Sonne bis zum Schluss. An den Alpen hören Schauer und Gewitter dann Richtung Nacht auf. Morgen bleibt es quasi überall trocken. Ein paar mehr Wolken bekommt der Nordwesten ab. Da wird es auch nicht so heiß. Im Süden sind wieder über 30 Grad drin. Das war das Update. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Horn.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.